Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Abend. Der Finanzausschuss des Bundestages hat gestern bis in den Abend hinein versucht, mehr Licht in den Bilanzskandal um Wirecard zu bringen. Wir klären, mit welchem Ergebnis. Und wir gehen in unserer Sendung der Frage nach, ob die schlimmsten Folgen der Corona-Pandemie am deutschen Arbeitsmarkt inzwischen überstanden sind. Dazu gab es nämlich heute neue Zahlen. Zuerst aber beginnen wir mit einem Blick auf die deutsche Wirtschaftsleistung, dass die im zweiten Quartal nicht so besonders gut ausfiel. Das war zu erwarten. Schließlich sind im Frühjahr viele Fabriken und Geschäfte wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen gewesen. Seit heute Vormittag ist jetzt klar, wie stark der Einbruch tatsächlich war. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, ist die deutsche Wirtschaftsleistung zwischen April und Juni um gut 10% im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Mischa Erhardt mit Details.
Der Absturz ist beispiellos. Um über 10% ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal liegt der Rückgang sogar bei fast 12%.
Seit quasi Menschengedenken hat es einen derartigen Einbruch der Wirtschaftsleistung nicht gegeben. Solange die Bundesrepublik besteht, hat das die geplatzte Tech-Blase oder die Finanzkrise nicht geschafft, aber das Coronavirus,
sagt der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der DekaBank, Holger Bahr. Einige seiner Kollegen sprechen zwar nicht in menschheitsgeschichtlichen Zusammenhängen, dafür aber von einer Jahrhundertrezession. Exporte wie Importe haben zeitweise quasi stillgestanden. Dienstleistungen und Services wurden eingestellt und die Konsumausgaben der Menschen reduzierten sich während des Lockdowns auf Supermarktbesuche für die täglichen Bedürfnisse. Immerhin, diese Zeiten liegen in der Vergangenheit und die Volkswirte richten ihre Blicke wieder nach vorne.
Naja, wir haben es ja offenkundig überlebt. Wir befinden uns jetzt Ende Juli, damit im dritten Quartal. Und alles, was jetzt an Daten gemeldet wird, ob das monatliche Statistiken sind oder demnächst dann für das dritte Quartal das Bruttoinlandsprodukt, da ist das Vorzeichen ein positives. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um bis zu 5% im dritten Quartal dann gestiegen sein.
Dass die Wirtschaften in vielen Ländern wieder hochfahren, verdankt sich auch dem entschlossenen Eingreifen von Notenbanken wie Regierungen. So hat auch die Regierung in Berlin riesige Konjunktur- und Hilfsprogramme in der Krise und gegen die Folgen der Krise aufgelegt. Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat auch die Folgen für den Arbeitsmarkt in Grenzen gehalten. Die Währungshüter wiederum halten die Märkte mit billigem Geld flüssig. Die Unterstützung werde anhalten, prognostiziert Holger Bahr.
Die Zeichen stehen eben darauf, dass dieser Aufholprozess auf jeden Fall fortgesetzt werden soll. Und insoweit, wenn Not am Mann ist, dann wird auch nochmal nachgelegt. Wobei man berücksichtigen muss, dass die beschlossenen Maßnahmen ja auch schon wirken über das zweite Halbjahr und auch in 2021, wenn man auch an das deutsche Konjunkturprogramm denkt.
Dennoch gehen Volkswirte wie Bahr davon aus, dass die Erholung nur langsam und schleppend verlaufen wird. Ökonomen rechnen abhängig von der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung und dem weiteren Verlauf der Pandemie mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in einer Größenordnung zwischen 5% und 10%. Aktuell kann das aber noch niemand genau beziffern. Vor allem die exportorientierte Industrie, wie etwa die deutschen Autobauer, müssen sich noch auf eine lange Durststrecke einstellen.
Der Weg aus der Krise für die deutsche Exportwirtschaft wird lang und er wird steinig. Es geht leicht aufwärts, aber das ist allenfalls ein flacher und sehr holpriger Weg,
sagte der Außenhandelsexperte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Volker Treyer vor wenigen Tagen. Denn während die Pandemie hierzulande aktuell halbwegs unter Kontrolle scheint, grassiert sie in Ländern wie den USA, Brasilien oder Indien quasi in unvermindertem Tempo. Und das dürfte die deutsche exportorientierte Wirtschaft noch eine Weile spüren.
Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal um gut 10% gesunken, Mischa Erhardt berichtete. Seit dem dritten Quartal gilt in Deutschland die Mehrwertsteuersenkung, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Eine Wirkung zeigt das, nämlich bei der Inflationsrate. Die Preise sind im Juli um 0,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Neue Zahlen gab es heute außerdem zum deutschen Arbeitsmarkt im Juli. Details dazu von Stanislaus Kosakowski.
Im Juli hat es keine neue Arbeitslosigkeit durch Corona gegeben, sagt Bundesagenturvorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Der Anstieg um 57.000 Arbeitslose gehe allein auf saisonübliche Effekte zurück, denn vor allem Schulabgänger, die noch eine Lehrstelle suchen oder auf den Beginn ihrer Ausbildung warten, melden sich im Juli arbeitslos, erläutert Terzenbach.
Neben Saisonmustern, zum Beispiel die Ferien, hat insbesondere die Ausbildung Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. Und 2020 ist aufgrund Corona teilweise die Prüfung von Auszubildenden nach hinten geschoben worden, sodass sie sich vom Prinzip etwas später arbeitslos melden.
Deshalb sei der saisonale Anstieg der Arbeitslosenzahl diesmal sogar schwächer ausgefallen als erwartet. Dennoch steht der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Pandemie weiter massiv unter Druck, räumt BA-Vorstandsmitglied Terzenbach ein. Doch sei die Kurzarbeit ein Instrument, das sehr viel abfange.
Die Rückgänge der Kurzarbeit gegenüber Juni und Mai von über 2 Millionen ist tendenziell eine positive Nachricht. Wir sehen aber immer noch, wir sind 3,5-mal so hoch wie während der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir stabilisieren immer noch den Markt, auch wenn es sich für den einen oder anderen so anfühlt, als wenn die Krise so langsam zu Ende geht. Wir als am Arbeitsmarkt werden noch lange und jetzt gerade akut noch daran arbeiten und auch mit Kurzarbeit Beschäftigung stabilisieren.
Unternehmen haben im Juli für potenziell 190.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu März und April. Der Höhepunkt der Inanspruchnahme von Kurzarbeit ist damit vorerst überschritten, stellt Terzenbach fest. Es sei aber ungewiss, ob das so bleibt.
Alles in allem sehen wir im Moment, dass Deutschland eine bemerkenswerte Erholung durchläuft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir vor einem historischen Tief kommen und dass wir immer noch deutlich unter Vorkrisenniveau sind. Und dass auch diese Entwicklungen momentan alle fragil sind und über eine Dauer sich nichts sagen lässt.
In Deutschland sei momentan jeder 5. Erwerbsfähige aufgrund von Corona arbeitslos. Und auch der Sektor der Minijobs sei rückläufig. Die Arbeitsagenturen würden sich auf eine Verschlechterung der Situation einrichten. Als entscheidende Faktoren nennt Terzenbach die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens, der Investitionen und das Ausmaß der Insolvenzen. Bundesagenturvorstandsmitglied Christiane Schönefeld versichert, die Arbeitsagenturen bereiten sich auf eine mögliche Insolvenzwelle im Herbst vor.
Und schulen auch unser Personal vorausschauend, wie beispielsweise für das Insolvenzgeld, weil wir da eben nicht wissen, was passiert, wenn Ende September die Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht ausläuft. Und wir können damit, wenn es notwendig wird, sehr schnell wieder in Richtung Leistungsgewährung und Existenzsicherung umsteuern.
Bisher aber sei die Zahl der Firmeninsolvenzen auffällig unauffällig, sagt BA-Vorstandsmitglied Terzenbach. Und was die Bereitschaft der Betriebe zu Entlassungen angeht, sei die im Juli zurückgegangen.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland bleibt im Juli unter 3 Millionen, Stanislaus Kosakowski berichtete. Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft hart getroffen und das gilt auch für viele unserer Handelspartner, zum Beispiel die USA. Auch von dort gab es heute neue Zahlen zur Wirtschaftsleistung und über die spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jan Bösche in Washington. Herr Bösche, das Bruttoinlandsprodukt der USA ging im zweiten Quartal um knapp 33% zurück. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber die Zahlen sind ja aufs Jahr hochgerechnet. Was heißt das denn jetzt genau?
Genau, das ist eine Tradition hier, dass man diese Quartalszahlen hochrechnet, also so tut, als wären dieselben Ergebnisse über 4 Quartale passiert. Und bei dem Einbruch, den es im zweiten Quartal gab, ergibt das natürlich diese wirklich sehr erschreckende Zahl von fast 33% Rückgang. De facto aber im Quartal alleine, wenn man das vergleicht mit dem Vorquartal, waren es nur minus 9,5%. Auch das immer noch ein sehr hoher Wert, der höchste Wert, den die USA bisher erlebt haben. Und ähnlich wie in Deutschland die Gründe auch natürlich in der Corona-Krise zu suchen. Der Konsum, sehr wichtig hier in den USA, erheblich eingebrochen, aber zum Beispiel auch Investitionen der Unternehmen.
Welche Reaktionen gab es denn auf diese Zahlen? Also Demokraten und Republikaner streiten ja derzeit über weitere Konjunkturhilfen. Wie will man jetzt vor Ort mit dieser Situation umgehen?
Ja, es war erwartet worden, dass es diesen Einbruch gibt. Das hat man ja im Alltag hier auch gespürt. Aber diese neuen Zahlen werden sicherlich ein wichtiges Argument sein im Kongress, wo über ein neues Hilfspaket diskutiert wird. Das laufende Hilfspaket, mehrere Billionen Dollar schwer, läuft aus. Also da geht es um ein höheres Arbeitslosengeld, da geht es um Hilfen für Kleinunternehmen. Bisher gibt es aber noch keine Einigung in Sicht, wie ein weiteres Paket aussehen könnte. Die Demokraten wollen noch einmal 3 Billionen Dollar in die Hand nehmen. Bei den Republikanern gibt es aber Streit. Donald Trump, der Präsident, neigt auch eher nochmal zu höheren Ausgaben, wenn auch nicht in diesem Maße. Aber viele seiner Republikaner hier im Kongress sehen die Staatsverschuldung und würden gerne weniger Geld ausgeben. Das heißt, wenn der Kongress sich nicht einigt, dann könnten wichtige Hilfsprogramme einbrechen. Und das könnte natürlich nochmal eine Auswirkung auf die Wirtschaft haben.
Wenn man jetzt nochmal nach Deutschland blickt, da nehmen Ökonomen die neuesten Zahlen zum Konjunktureinbruch noch vergleichsweise gelassen, weil sie sagen, naja, immerhin sieht man schon Zeichen von einer Erholung. Wie ist das in den USA? Ist auch da schon die Talsohle erreicht oder überschritten?
Das ist eine gute Frage. Experten rechnen damit, dass es im dritten Quartal wieder eine Erholung gibt, weil die Wirtschaft wieder langsam losgegangen ist, Restaurants wieder geöffnet haben, die Leute wieder mehr einkaufen. Allerdings sehen wir natürlich auch, dass die Corona-Fallzahlen, besonders in den südlichen Bundesstaaten, erheblich wieder angestiegen sind. Manche Bundesstaaten schon wieder auf die Bremse treten, was die Eröffnung angeht. Also sicherlich eine Leichterholung, zumindest in den Zahlen, die wir sehen. Aber die große Befürchtung ist, dass die Erholung an sich der Wirtschaft doch länger dauern wird, als von vielen erhofft.
Die US-Wirtschaft hat wegen der Corona-Krise einen historischen Konjunktureinbruch erlitten. Jan Bösche war das im Gespräch. Der Finanzausschuss des Bundestags hat sich gestern Abend in einer Sondersitzung mit dem Betrugsskandal um Wirecard beschäftigt. Befragt wurden Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, um herauszufinden, ob es bei der Aufklärung Versäumnisse gab. Dem insolventen Unternehmen Wirecard wird vorgeworfen, seit dem Jahr 2015 seine Bilanzen gefälscht zu haben. Und aus Sicht der Opposition sind trotz der Sondersitzung gestern noch immer Fragen offen. Theo Gers berichtet.
Finanzminister Olaf Scholz bleibt auch nach der gestrigen Sondersitzung des Finanzausschusses wegen des Wirecard-Skandals unter Druck.
Er hat nichts gesehen, nichts gehört und nichts gesagt.
So fasste Frank Schäffler, der für die FDP im Finanzausschuss sitzt, noch gestern Abend im Deutschlandfunk die Antwort von Scholz auf die Mutter aller Fragen zusammen. Wie konnte es passieren, dass Wirecard jahrelang unter dem Radar der deutschen Finanzaufsicht hindurchflog, ohne dass von den krummen Geschäften etwas auffiel? Der in Erklärungsnöten steckende Finanzminister war gestern bei seiner bisherigen Verteidigungslinie geblieben. Zurückgeschaut wird dabei nur ganz kurz.
Das, was zu tun war, ist getan worden.
Hatte Olaf Scholz schon gestern früh in seinem ersten Fernsehinterview des Tages unterstrichen. Weitere Auftritte zur eigenen Entlastung folgten am Abend. Und Scholz blieb dabei, dass die Finanzaufsichtsbehörde BaFin nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Wirecard Anfang letzten Jahres die deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen DPR beauftragt habe, die Wirecard-Bilanz zu prüfen, sei das nach den bestehenden Regeln einzig mögliche Verfahren gewesen, um den Verdachtsmomenten auf den Grund zu gehen.
Es ist nachgeforscht worden, das gehört ja zu diesen Prüfungsaufgaben und deshalb ist es völlig richtig, dass nachdem erneut Presseberichte vor allem und andere Informationen Anfang 2019 da waren, dann auch gleich entschieden worden ist, dass eine Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung auf den Weg gebracht wird. Das ist nämlich der Weg, den der Gesetzgeber sich für diesen Fall vorgesehen hat. Und deshalb war die auch richtigerweise jetzt wieder zu beauftragen.
Doch genau das könnte Scholz noch vor die Füße fallen. Denn Vertreter der DPR machten gestern im Finanzausschuss deutlich, dass das, was man von ihnen erwartete, also eine Klärung der gegen Wirecard kursierenden Bilanzfälschungsvorwürfe, gar nicht geleistet werden konnte. Frank Schäffler fasst als Ohrenzeuge die Aussage des DPR-Vertreters so zusammen.
Es sei von Anfang an klar gewesen, dass sie keine forensische Prüfung, also eine detaillierte Prüfung der Belege und so weiter machen kann, sondern dass sie eher buchhalterisch die Bilanzen prüft. Und das ist etwas, was die BaFin hätte wissen müssen und das Finanzministerium.
Heißt übersetzt, mit der DPR wurde wissentlich eine Lame Duck, eine lahme Ente, die gar nicht über die ausreichenden Mittel verfügt, mit der Bilanzprüfung bei Wirecard beauftragt. Genau so hat es auch Lisa Paus von den Grünen gestern Abend verstanden. Paus im ZDF.
Die DPR hat gesagt, aber für Bilanzfälschungen, da sind wir gar nicht zuständig, das können wir gar nicht. Wir gehen immer davon aus, wenn wir prüfen, dass erstmal alle Unterlagen vollständig und richtig sind in Angaben. Aber genau darum ging es ja, das zu prüfen. Also eine Gesellschaft damit zu beauftragen, die das gar nicht kann, ist keine Aufklärung.
Das liefert neuen Stoff für einen möglichen Untersuchungsausschuss. Und dieser Untersuchungsausschuss hätte dann das Zeug, einem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz den Wahlkampf gründlich zu verhageln.
Im Bilanzskandal um Wirecard fordert die Opposition weitere Aufklärung, Theo Gers berichtete. Nicht nur von der Konjunkturseite gab es heute schlechte Nachrichten, sondern auch von Unternehmen. Der Volkswagen-Konzern hat heute Zahlen fürs zweite Quartal bekannt gegeben und wie erwartet hohe Verluste gemacht, berichtet Dietrich Mohaupt.
Es war die erwartet rasante Talfahrt. 1,7 Milliarden Euro Betriebsverlust im zweiten Quartal. Im gleichen Zeitraum 2019 verbuchte der VW-Konzern noch einen Gewinn von gut 5 Milliarden Euro. Im Schatten der Covid-19-Pandemie sei das gesamte erste Halbjahr 2020 eines der herausforderndsten in der bisherigen Unternehmensgeschichte gewesen. Das habe auch Einfluss auf die geplante Erhöhung der Dividende für 2019, betonte Finanzvorstand Frank Witter im Rahmen einer Telefonschalte am Vormittag.
Wir haben vor dem Hintergrund der sehr schwer absehbaren weiteren Entwicklungen versucht, einen ausgewogenen Interessenabgleich, insbesondere hinsichtlich der berechtigten Erwartungen unserer Aktionäre, der Liquiditätsentwicklung des Unternehmens und der Stabilität unseres Ratings vorzunehmen.
Und dabei ist dann eben herausgekommen, dass die Dividende unverändert bei 4,80 Euro je Stamm und 4,86 Euro je Vorzugsaktie liegen soll. Die geplante Erhöhung auf 6,50 Euro bzw. 6,56 Euro ist damit als Vorschlag für die auf den 30. September terminierte Hauptversammlung vom Tisch.
Ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Zeichen des Konzerns. Man hält das Geld zusammen,
meint dazu Analyst Frank Schwope von der NordLB.
Es ist ja eine Situation eingetreten, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können durch Corona. Und in solchen Zeiten ist es, glaube ich, nur vernünftig, das Geld zusammenzuhalten. Die Dividende ist ja auch nicht weg sozusagen. Also das Geld des Aktionärs bleibt ja im Konzern, um dann weiterzuarbeiten für die Zukunftstechnologien.
VW hatte mit drastischen Maßnahmen zur Kostensenkung auf die Corona-Krise reagiert. Über Wochen ruhten seit Mitte März die Bänder in nahezu allen Produktionsstandorten. Abrufe bei Zulieferern wurden auf Eis gelegt. Zehntausende Mitarbeiter in Deutschland waren in Kurzarbeit. All das führte zwischen April und Ende Juni zu einem Umsatzeinbruch von rund 37%. Sparen werde deshalb auch weiterhin ein ganz großes Ziel bleiben, nicht nur bei VW, betont Frank Schwope.
Bei allen Konzernen gilt momentan natürlich Geld zusammenhalten, Kosten senken. Und da werden sicherlich Sparmaßnahmen, die eh schon angedacht waren oder im Hinterkopf waren, vorgezogen. Das beschleunigt natürlich die Restrukturierung der Konzerne weltweit ungemein.
Einen Lichtblick im Zahlenwerk liefern die aktuellen Daten aus China. Dort konnte der Konzern im zweiten Quartal bereits wieder ein leichtes Wachstum erzielen. Ein positives Signal, wenn nicht eine massive zweite Corona-Welle diesen Trend wieder abwirkt, so Frank Schwope.
Ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten auch recht gut entwickeln, dass man durchaus Wachstum hat in China, gerade weil ja auch Verkäufe nicht getätigt wurden im Rahmen der Corona-Pandemie. Und dieses, was in China sich so ereignet, dürfte auch auf die anderen Regionen übertragbar sein. Ich glaube, in Europa werden wir in den nächsten Monaten auch deutlich verbesserte Zahlen sehen und in Nordamerika sicherlich auch und in Südamerika.
Abgeschrieben habe VW das Jahr 2020 noch lange nicht, betonte Finanzvorstand Witter. Insgesamt werde man natürlich beim operativen Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert bleiben. Trotzdem erwarte man für das gesamte Jahr einen Gewinn.
Der Volkswagen-Konzern hat hohe Verluste gemacht, Dietrich Mohaupt. Wir bleiben bei Volkswagen und zwar mit Blick auf die juristischen Folgen des Abgasskandals. Ein Grundsatzurteil dazu gibt es schon. Das besagt, dass Kunden, die ein manipuliertes Auto gekauft haben, Anspruch haben auf Schadensersatz. Dabei wird berücksichtigt, wie viele Kilometer sie schon mit dem Auto gefahren sind. Jetzt hat der Bundesgerichtshof klargemacht, das gilt aber nur für Käuferinnen und Käufer, die ihr Auto vor Bekanntwerden des Skandals erworben haben. Bernd Wolf berichtet.
Nach Bekanntwerden des Abgasskandals im September 2015 konnte sich kein Käufer eines VW Diesel mehr auf Arglosigkeit berufen. Nach der Mitteilung des VW-Konzerns an die Öffentlichkeit, es gebe Unregelmäßigkeiten bei der Dieselsoftware, habe Volkswagen nicht mehr sittenwidrig geschädigt. Jeder potenzielle Käufer konnte im Internet abfragen, ob in seinem Wunschauto die Betrugssoftware verwendet wurde und es dann auch nicht kaufen. Außerdem sei nicht vorstellbar, dass bei der breiten Berichterstattung in den Medien noch irgendjemand nichts von den Manipulationen durch VW wusste. Deswegen, so die Richter des höchsten deutschen Zivilgerichts, gebe es keinen Schadensersatz für VW-Käufe ab dem Herbst 2015. In einem weiteren Urteil entschied der Senat, dass Opfer des Dieselbetrugs, die von VW eigentlich Schadensersatz zu bekommen hätten, leer ausgehen können, wenn sie in der Zeit vom Kauf bis zur Rückgabe des Autos an VW sehr viele Kilometer gefahren sind. Dann kann dies nämlich den Schadensersatzanspruch komplett aufzehren. Schon vor 2 Monaten hatte der BGH entschieden, Volkswagen hat mit seiner illegalen Abgastechnik vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt und ist daher grundsätzlich schadensersatzpflichtig. Mit 4 Detailurteilen heute gibt der BGH in gut 60.000 noch offenen Fällen die rechtliche Richtung vor.
Der Bundesgerichtshof hat heute über mehrere Detailklagen im VW-Abgasskandal entschieden, Bernd Wolf berichtete. Stark gelitten unter der Corona-Krise hat nicht nur die Autobranche, sondern auch der Mobilitätssektor insgesamt. Das hat bei der Bahn zu einem Rekordverlust geführt. Dieter Nürnberger.
Ich fühle mich sicher, weil in der Regel tragen fast alle eine Maske.
Ist schon eine Belastung, aber viele halten sich dran. Wenn alle vernünftig sind, vielleicht sind wir da wieder schnell raus aus der Nummer dann.
Wer in diesen Tagen Zug fährt, hofft darauf, dass es irgendwie gut geht, sicher ist. Die Züge der Deutschen Bahn AG sind derzeit durchschnittlich nur zur Hälfte besetzt. Und natürlich gab es in den sozialen Netzwerken längst auch schon Bilder von überfüllten Abteilen mit und ohne Maskenträger. Die Corona-Pandemie hat den bundeseigenen Konzern tief in die Krise gestürzt. Im ersten Halbjahr fährt die Bahn AG deshalb einen Rekordverlust von 3,7 Milliarden Euro ein. Trotz ausbleibender Fahrgäste in Zeiten der Kontaktbeschränkungen hielt das Unternehmen einen Großteil ihres Angebots aufrecht. Für Berufspendler, auch für den Warentransport. Die Bahn habe sich als systemrelevant erwiesen, sagt Bahnchef Richard Lutz. Doch rechnen konnte sich das Ganze nicht.
Covid-19 hat die DB, wie viele andere große Konzerne in Deutschland und in der Welt auch, in die schlimmste finanzielle Krise seit ihrem Bestehen gestürzt.
Vorbei die Zeiten der Fahrgastrekorde etwa im Fernverkehr. So sank die Zahl der Reisenden im ersten Halbjahr um 37%. Der Konzernumsatz ging um rund 12% auf 19,4 Milliarden Euro zurück. Das Minus betrifft fast alle Bereiche, sagt Levin Holle, Vorstand für Finanzen und Logistik.
Besonders schwerwiegend war der Einbruch im Fernverkehr um rund 44% unter dem Vorjahreswert.
Tiefrote Zahlen also, die jedoch nicht allein durch die Corona-Krise verursacht sind. So muss der Konzern beispielsweise bei der international tätigen Auslandstochter DB Arriva Wertberichtigungen von rund 1,4 Milliarden Euro vornehmen. Er gehe weiterhin davon aus, dass Arriva verkauft werden wird, sagte Finanzvorstand Levin Holle heute. Doch die Geschäfte laufen schlecht.
Das Unternehmen war schon durch den Brexit und die schwierige Entwicklung auf dem britischen Eisenbahnmarkt unter Druck geraten.
Ein Lichtblick in der Bahnbilanz: die ebenfalls international tätige Logistiktochter Schenker konnte ihr operatives Ergebnis um rund 16% im Vergleich zum Vorjahr steigern.
Die Deutsche Bahn rechnet mit einem Rekordverlust, Dieter Nürnberger berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Dorothee Holz vor Ort. Frau Holz, historisch schlechte Wirtschaftsdaten aus Deutschland und den USA, wir haben es gehört. Wie sehr schockt das denn die Anleger?
Also das ist wirklich ein riesiger Schock, obwohl diese dramatischen Zahlen ja keineswegs überraschend kamen. Die Aktienmärkte taten ja lange so, als ob die Corona-Pandemie schon vorbei sei. Die Kurse stiegen munter weiter. Vor genau einer Woche notierte der DAX noch bei deutlich über 13.000 Punkten. Heute sind die Sorgen aber mit voller Wucht zurückgekehrt. Die Angst vor der zweiten Welle und einem womöglich neuen Lockdown drückt das wichtigste deutsche Börsenbarometer um 3,6%. Das sind 461 Punkte nach unten auf 12.361. An den US-Börsen geht es nicht so stark runter. Der Dow Jones büßt 1,3% ein, die Nasdaq nur in Anführungszeichen 0,6%. Die Nasdaq wird von den starken Tech-Konzernen gestützt.
Schlechte Nachrichten auch von Unternehmen. Volkswagen hat hohe Verluste gemacht. Was machen die Anleger daraus?
Ja, die sind da natürlich auch ganz schön geschockt. Das kennt man ja von VW nicht. Die Wolfsburger haben ja sogar den Dieselskandal ganz gut weggesteckt, aber nicht die Corona-Pandemie. VW-Aktien gehören mit einem Minus von 7% zu den größten DAX-Verlierern.
Es gab ja auch weitere DAX-Konzerne, die ihre Bücher geöffnet haben. Wie fielen denn da die Bilanzen aus?
Also unterm Strich natürlich mehr Schatten als Licht im Moment. Der Baustoffkonzern Heidelberg Zement, einer der größten der Welt, hat wegen hoher Abschreibungen einen Quartalsverlust von 3 Milliarden Euro gemacht. Selbst der Gesundheitskonzern Fresenius hat die Krise zu spüren bekommen. Aber die deutsche Börse ist ein Corona-Krisengewinner. Es wird viel mehr gehandelt.
Zahlen kamen auch von Airbus. Sind die genauso schlecht ausgefallen wie bei Konkurrent Boeing gestern?
Nicht ganz so schlecht. 1,4 Milliarden Euro Verlust im zweiten Quartal. Die Aktien dennoch leicht im Plus, denn der Konzern verbrennt weniger Geld und will den Mittelabfluss im zweiten Halbjahr sogar weitgehend stoppen. Zu den Gewinnern gehört auch der Euro. Der Euro steigt auf knapp 1,18 Dollar. Und Staatsanleihen und Gold bleiben sichere Häfen. Deutsche Anleihen sind gesucht. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,55%. Gold notiert bei 1.943 Dollar.
Das war der Börsenbericht heute von Dorothee Holz. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Michael Köhler. Darin kommt zu Wort der Historiker Michael Wolfsohn im Gespräch zur Antisemitismusdebatte. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.